NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. In den kommenden 25 Minuten geht es um diese Themen: DITIB-Imame als Agenten Ankaras? Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Ein Gespräch mit Axel Matyba, dem Beauftragten der Nordkirche für den christlich-muslimischen Dialog. AfD, Pegida und die Kirchen. Angriffe von Rechtspopulisten auf die Religion. Und Neubauten gegen den Trend. Welche Finanzplanung prägt norddeutsche Bistümer und Landeskirchen? Der deutsch-türkische Moscheeverband DITIB steht unter verstärkter Beobachtung. Anfang des Jahres hatten Zeichnungen von DITIB-nahen Jugendlichen auch in Hamburg für Empörung gesorgt. In sozialen Netzwerken tauchten Bilder auf, in denen ein muslimisch aussehender Mann einem Weihnachtsmann einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Viel gravierender für den Islamverband sind allerdings die Spitzelvorwürfe gegen einzelne DITIB-Imame. Sie sollen im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung beobachtet und ihre Erkenntnisse nach Ankara gemeldet haben. Auf Antrag der Grünen und linken Bundestagsfraktionen wird sich nun auch das Parlament voraussichtlich am kommenden Mittwoch mit dem Thema befassen. Vor der Sendung habe ich mit Axel Matyba gesprochen. Er ist der Beauftragte der Nordkirche für den christlich-islamischen Dialog. Ich habe Axel Matyba gefragt, ob sich angesichts der Spitzeleien das Problem einer zu großen Nähe des türkischen Staates zur DITIB nicht noch deutlicher zeige.
Ja, der Spitzelvorwurf ist klar und deutlich und die DITIB hat sich dafür auch entschuldigt. Ich denke, das ist gut und das ist richtig. Der Generalsekretär hat ja sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er das zutiefst bedauert und dass er das für eine Panne hält. Das ist eine große Panne, ja.
Aber kann man denn wirklich von einer Panne sprechen? Denn letztendlich sind die Imame ja türkische Staatsbeamte und insofern auch abhängig von den Weisungen aus Ankara.
Panne ist nicht meine Wortwahl, sondern deren Wortwahl gewesen. Ich sage deutlich, es ist für mich inakzeptabel. Es gibt diese Abhängigkeit von der Diyanet, die ist nicht zu bestreiten. Die DITIB hier in Deutschland sagt aber, dass sie unabhängig und für sich selbst ihre Arbeit durchführen kann. Daran ist im konkreten Alltag unser Miteinander zu messen.
Ja, wenn Sie das daran messen, ist nicht auch zu spüren, dass die politische Entwicklung in der Türkei sich niederschlägt in den Moscheegemeinden der DITIB? Also ich denke zum Beispiel daran, dass in Berlin ein eher liberaler Vorstand der DITIB-Gemeinde dort mehr oder weniger ausgetauscht worden ist, dass es auch immer wieder Diskussionen gibt um Jugendverbände von DITIB, die doch teilweise fundamentalistische Aussagen im Netz veröffentlichen. Muss man nicht doch sich Sorgen machen, dass auch DITIB fundamentalistischer wird?
Natürlich schlägt es durch, was in der Türkei in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Natürlich wird es in den Moscheegemeinden diskutiert und wird auch kontrovers diskutiert. Ich finde es aber auch sehr wichtig für Deutschland, dass wir eine Türkei-Debatte und eine Islam-Debatte voneinander trennen. Das eine ist eine politische Debatte über die Situation in der Türkei und das andere ist die Frage der Integration von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Deutschland. Ich bin dagegen, das Ganze zu vermischen. Natürlich beeinflussen beide Dinge sich und deshalb halte ich es für absolut notwendig, in einem kritischen Dialog zu bleiben.
Aber wird nicht der Boden immer dünner, auch für Integrationsbemühungen, für Dialoge mit Islamverbänden, mit DITIB? Also wenn ich daran denke, dass in Hamburg zumindest die FDP den Staatsvertrag zur Disposition stellt, in Niedersachsen liegen die Verhandlungen mehr oder weniger auf Eis aufgrund der Einwände der Opposition in Niedersachsen. Also wird es schwieriger, Integrationspolitik zu betreiben?
Es gibt große Herausforderungen. Die wegzureden bringt gar nichts. Ich bin froh, dass wir in Hamburg die Staatsverträge haben Und ich verfolge mit Sorge die Debatte, die Staatsverträge aufzulösen. Ich hoffe nicht, dass der politische Meinungsprozess dahin führt. Ich rate stattdessen, gerade die Staatsverträge zu nutzen, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Denn es ist doch ganz klar, der Artikel 2 dieser Staatsverträge hier in Hamburg betont die gemeinsamen Wertegrundlagen, auf die sich die Vertragspartner verständigt haben. Ja, über diese Wertegrundlage ist zu diskutieren und auf dieser Basis ist dann deutlich zu machen, dass eben Bespitzelung nicht geht, dass solche Karikaturen nicht gehen. Auf dieser Basis sollte man intensiv, finde ich, im Gespräch bleiben und die Punkte, die anliegen, miteinander diskutieren.
Herr Matiba, aber auch liberale, unabhängige Muslime kritisieren ja oft, dass die Islamverbände, also auch DITIB, sehr konservativ seien. Ist das nicht auch ein Problem für die Kirchen, die ja auch vor allen Dingen in Dialog mit diesen Islamverbänden suchen, vielleicht auch suchen müssen, dass man diese konservative Lesart des Islams damit stärkt?
Wir sind mit verschiedenen Gruppen im Gespräch und so sollte es auch bleiben. Das Gespräch mit den Islamverbänden halte ich nach wie vor für wichtig und richtig. Wir haben da hier, und ich kann für unsere Nordkirche sprechen, auch viele gute Erfahrungen gemacht und an die sollten wir anknüpfen.
Der Beauftragte der Nordkirche für den christlich-islamischen Dialog, Axel Matüber. In unserem nächsten Beitrag geht es indirekt um das Thema Islam. Denn Rechtspopulisten wie Pegida verstehen sich selbst ja als Verteidiger des christlichen Abendlandes gegen den Islam. AfD, Pegida und Co. Angriff auf die Religion? So heißt ein neuer Sammelband des Herder Verlags. Verschiedene Autoren setzen sich darin mit dem Rechtspopulismus in Europa auseinander, der längst auch Kirchengemeinden erreicht hat. Nicht zufällig wählte der Verlag Dresden aus, um das Buch vorzustellen. Denn zum einen ist hier die Pegida-Bewegung seit über 2 Jahren besonders stark, zum anderen setzen sich Kirche und Gesellschaft in Sachsen sehr intensiv mit dem Phänomen auseinander. Wolfram Nagel berichtet.
Warum fühlen sich gerade ostdeutsche Pegida-Anhänger oder AfD-Wähler von den amtierenden Politikern verraten und verkauft? Haben nicht gerade sie seit 1990 mehrheitlich konservativ gewählt? Immer wieder ist zu hören, dass sie bisher CDU-Wähler gewesen seien, aber seit Merkels Grenzöffnung für muslimische Flüchtlinge sei das vorbei. Und auch die Kirchen werden beschuldigt, eine Krise mitverursacht zu haben.
Wir haben sie gewählt. Aber sie machen, was sie wollen. Und es ist schade, dass die Kirche mitmacht.
Das sind Vaterlandsverräter, die verraten ihren Glauben.
Die würden ja am liebsten alle Moslems hören, diese ganze Säcke.
Rechte Populisten wie der Münchner Michael Stürzenberger finden gerade in Dresden ein begeistertes Publikum. Der ehemalige Bundesvorsitzende der rechtspopulistischen Kleinpartei Die Freiheit gehört zu den Gründern des Pegida-Ablegers in München. Seine verbalen Angriffe sind nicht nur gegen die Bundestagsparteien, sondern auch gegen die Kirche gerichtet.
Und möglichst viele sollten jetzt auch noch austreten, weil eine solche katholische und evangelische Kirche, die uns bekämpft, die hier Gegendemos organisiert.
Für den Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, Thomas Arnold, ist das nicht nur ein klarer Angriff auf die Kirche, sondern auf die Religion insgesamt.
Wir merken zusehends, dass Populismus, der eine radikale Sprache beinhaltet, nicht nur Religionen ausgrenzen, die uns fremd sind, sondern eben auch Religionen, die so zum Abendland ganz traditionell dazugehören. Und das ist eben das Christentum.
Dabei verwenden rechtspopulistische Bewegungen und Parteien gerne christliche Symbole. Seit mehr als 2 Jahren werden bei Pegida-Kundgebungen in Dresden Kreuze mitgetragen. Erst am 18. Dezember wurde zum Weihnachtsliedersingen eingeladen. Ein Dresdner Protestant hielt eine islamkritische sogenannte Weihnachtspredigt.
Und weil sich nun kein offizieller Kirchenmann findet, der die Wahrheit anspricht und sich von einem Herrn Bedford Strom, ja, ihr kennt ihn alle, den Bischof aus München, der dort sich für den Moscheebau engagiert. Also, Ich finde es schlimm, dass es niemanden gibt, der sich von ihm distanziert. Und
gerettet werden soll nach dieser Lesart das christliche Abendland gegen vermeintliche muslimische Invasoren. Im Juli 2016 sang der Nürnberger Theologe Ernst Krahn auf einer fränkischen Pegida-Bühne.
Wo früher die Glocken klangen, da ruft jetzt der Muezzin.
Als 2015 während einer Pegida-Kundgebung auf dem Dresdner Altmarkt die Glocken der Kreuzkirche ganz normal zu läuten begannen, stürmten aufgebrachte Demonstranten die Kirche und beschimpften das Personal. Verbalangriffe gab es auch bei einer AfD-Kundgebung auf dem Erfurter Domplatz.
Als der dortige Bischof sich entschieden hat, das Licht auszuschalten, um einer Demonstration, die ähnlich wie Pegida war, keine Plattform zu bieten und keine Kulisse zu bieten, er als Pfaffe, als Elite beschimpft wurde.
Ähnliches erlebte Kardinal Rainer Maria Wölki aus Köln, einer der Autoren des Sammelbandes. In seinem Beitrag betont er noch einmal die harte Haltung der Kirche gegenüber der AfD, Pegida und Co. Er sieht diese Bewegungen durchaus in der geistigen Nähe von Rechtsextremisten. Minderheiten würden ausgegrenzt und es würden Ressentiments geschürt.
Die Kirche ächtet rechtspopulistische Positionen und Kampagnen, die gegen die Menschenwürde verstoßen oder gegen die Gewährleistungen von Menschenrechten gerichtet sind.
Die katholische Theologin Sonja Angelika Strobe vom Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück beschreibt in dem Buch, dass vor allem erzkonservative Kreise die AfD unterstützten. So habe die private Internetseite Katnet direkt oder indirekt für diese Partei geworben.
Bestimmte christliche Medien, wie zum Beispiel Katnet, sind an der ideologischen Verfestigung einer solchen rechtspopulistisch gesinnten Parallelgesellschaft tatkräftig beteiligt.
Sehr kenntnisreich legt die Osnabrücker Theologin das europaweite Netzwerk rechter Populisten bloß, zu dem nicht nur Ideologen wie Götz Kubitschek oder Jürgen Elsässer gehören. Auch einzelne Kirchenvertreter würden immer wieder rechte Positionen einnehmen. So habe der Salzburger Weihbischof Andreas Laun bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl unverhohlen die Wahl des FPÖ-Kandidaten empfohlen, schreibt Sonja Angelika Strube in ihrem Beitrag. Der emeritierte Professor für Pastoraltheologie der Universität Wien, Paul Zulehner, sieht in den rechtspopulistischen Bewegungen kein neues Phänomen.
Wachsende Teile der Bevölkerung Europas bewegen sich politisch schon seit Mitte der 90er Jahre nach rechts.
Die Zuwanderung von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten könne diese Entwicklung also nicht allein erklären. Aber sie verstärke und beschleunige sie, so der Pastoraltheologe Paul Zulehner. Deutlich wird in dem Sammelband, dass gerade in einigen Regionen Ostdeutschlands rechtspopulistische Parolen, wie sie von der AfD, aber auch von den Neurechten und der sogenannten identitären Bewegung verbreitet werden, auf fruchtbaren Boden fallen. Etwa wenn Michael Stürzenberger gegen den Bau von Moscheen in Erfurt, Leipzig oder Dresden wettert.
Lasst euch bloß nicht dieses faule Ei in euer schönes Nest hineinlegen! Das werden wir verhindern, Freunde!
Von Rechtsextremisten wurde dieser Aufruf allzu ernst genommen. Das zeigte nicht zuletzt der Bombenanschlag auf eine Moschee in Dresden, kurz vor den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit.
Ein Beitrag von Wolfram Nagel. Das Buch AfD, Pegida und Co. Angriff auf die Religion, herausgegeben von Stefan Ort und Volker Resing, ist im Herder Verlag erschienen und kostet 17 Euro. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum gemischten Schwimmunterricht für muslimische Mädchen stößt bei Islamverbänden auf Zustimmung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hatte am Dienstag in einem Schweizer Fall entschieden, dass muslimische Schülerinnen grundsätzlich zur Teilnahme am gemeinsamen Schwimmunterricht mit Jungen verpflichtet werden können. Das staatliche Interesse, ausländische Schüler zu integrieren und ihnen die heimischen Gebräuche und Werte zu vermitteln, habe Vorrang vor dem Wunsch der Eltern, die Kinder aus religiösen Gründen vom Schwimmunterricht auszuschließen, urteilten die Richter. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Ayman Masiek, begrüßte die Entscheidung grundsätzlich. Das Urteil sei ein angemessener Kompromiss. Das Zulassen von Ganzkörperanzügen, den Burkinis, ermögliche es Mädchen ab der Pubertät, islamische Bekleidungsgebote einzuhalten, sagte Masiek. Im Vatikan wächst die Kritik an den vier Kardinälen, die einen Brief an Papst Franziskus öffentlich gemacht haben. Führende Kurienkardinäle wandten sich gegen deren Vorgehen in der Debatte um den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Der Chef der römischen Glaubensbehörde, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, erklärte, jeder habe zwar das Recht, dem Papst einen Brief zu schreiben, vor allem die Kardinäle. Ihn habe jedoch erstaunt, dass dieser Brief öffentlich wurde und der Papst auf diese Weise beinahe gezwungen worden sei, mit Ja oder Nein zu antworten. Vier Kardinäle, darunter der emeritierte Erzbischof Joachim Meissner, hatten den Papst zu mehr Klarheit aufgefordert. In der Debatte geht es vor allem um den Umgang mit Katholiken, die nach einer Scheidung auf dem Standesamt erneut geheiratet haben. Strittig ist, ob sie in Ausnahmefällen zu Kommunion und Beichte zugelassen sind. Im Bistum Rom können Wiederverheiratete in bestimmten Einzelfällen jetzt die Kommunion empfangen. Das geht aus Richtlinien des zuständigen Kardinalvikars hervor. Fehlender Nachwuchs im Ehrenamt ist einer Umfrage zufolge das größte Problem evangelischer und katholischer Kirchengemeinden. Fast jeder fünfte von 1000 befragten Gläubigen habe dies bei der Frage nach den größten Problemen an erster Stelle genannt, heißt es in einer nicht repräsentativen Umfrage der Zeitbeilage Christ und Welt. Weitere 60% gaben demnach an, die Freiwilligen ihrer Gemeinde seien überlastet. Ein Mangel an Hauptamtlichen dagegen wurde erst an 7. Stelle genannt. Das zweitgrößte Problem der Gemeinden seien Reformprozesse der Landeskirchen und Bistümer, hieß es weiter. Die knappe Zeit der Ehren- und Hauptamtlichen werde durch die Umsetzung der Maßnahmen zusätzlich beansprucht. Vertreter der Kirchen haben den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog gewürdigt. Das einstige Staatsoberhaupt starb am Dienstag im Alter von 82 Jahren. Die katholischen Bischöfe bezeichneten Herzog als herausragende politische Persönlichkeit und engagierten Christen. In prägenden Reden habe er die grundlegenden Probleme der Gesellschaft benannt und sei dafür eingetreten, dass Deutschland auch international Verantwortung übernehme, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford Strom, betonte, man habe bei ihm das Gottvertrauen gespürt.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Am vergangenen Sonntag weihte der Bischof von Hildesheim einen Kirchenneubau in Hannover ein. Vor 2 Jahren wurde, ebenfalls in der niedersächsischen Landeshauptstadt, ein völlig neues evangelisches Kirchenzentrum erbaut. Überraschende Signale in Zeiten kirchlichen Spardiktats. An welchen Kriterien orientieren sich Bistümer und Landeskirchen im Norden bei ihren Investitionen? Welche Entwicklungen und Trends beeinflussen die kirchliche Finanzplanung? Brigitte Lehnhoff hat nachgefragt.
Die Anzahl der Katholiken in Deutschland und auch der evangelischen Christen geht deutlich zurück. Es gibt Menschen, die auch aus der Kirche austreten, die ihre Kinder nicht mehr taufen lassen. Und es gibt insgesamt die demografische Entwicklung in Deutschland, dass die Bevölkerungszahl abnimmt. Das alles führt für das Bistum Hildesheim dazu, dass die Kirchensteuer bis zum Jahre 2030 etwa um 10% sinkt und bis zum Jahre 2050 etwa um 20% sinkt.
Die Prognose, abgegeben von Finanzchef Helmut Müller, klingt in den anderen Bistümern und Landeskirchen im Norden ganz ähnlich. Mit einer Ausnahme. Joachim Schnieders, Finanzdirektor im Bistum Osnabrück, kommt zu diesem Ergebnis.
Die Zahl der Mitglieder wird schrumpfen durch Kirchenaustritte, aber es kommen auch aus dem Ausland Zuwanderungen hinzu, sodass wir eine relativ stabile Zahl an Katholiken im Bistum Osnabrück haben.
Bistümer und Landeskirchen finanzieren sich zu etwa 80-90% aus Kirchensteuern. Obwohl sie insgesamt stetig Mitglieder verlieren, nehmen die Kirchen so viel Steuern ein wie nie zuvor. Sie profitieren von der guten Beschäftigungslage, von Lohnerhöhungen und Unternehmergewinnen. Mehr Lohn- und Einkommensteuer heißt auch mehr Kirchensteuer. Im Rekordjahr 2015 flossen mehr als 11 Milliarden Euro in die kirchlichen Kassen. Ein willkommener Geldsegen, um Löcher zu stopfen. Zum Beispiel bei der Vorsorge für Pensionen. Die sind den quasi verbeamteten Pfarrern, Pastoren und Lehrkräften versprochen.
Die jährlichen Tarife erhöhen die Ansprüche. Insofern muss ich auch eine Erhöhung des Kapitals haben. Wenn die Erhöhung des Kapitals nicht über Zinserträgnisse entsteht, und das ist im Moment so, dann muss man eben aus den vorhandenen eingehenden Kirchensteuern den Teil an Verpflichtung in der Bilanz absichern.
Konkret heißt das weniger Geld für die Gemeinden. Ein weiterer, nur schwer veränderlicher Posten im Haushalt sind die Unterhaltungskosten für Gebäude, sagt Rolf Krämer, Finanzverantwortlicher in der Hannoverschen Landeskirche.
Und wir nutzen diese hohen Kirchensteuereinnahmen, um gerade die Gebäude auch nochmal in einen besseren Zustand zu bringen. Wir haben für die Sanierung von Kirchen und Kapellen 39 Millionen für das nächste Jahr vorgesehen. Für das Klimaschutzkonzept sind 2,5 Millionen vorgesehen. Und gleichzeitig reduzieren wir den Gebäudebestand.
Ähnlich gehen im Prinzip alle Kirchenleitungen vor. Doch Geld für prestigeträchtige Gebäude, die jetzt überhaupt noch finanzierbar sind, wird gleichwohl bereitgestellt. Im Bistum Hildesheim beispielsweise, für die Basilika St. Clemens in Hannover oder die Hildesheimer Marienschule. Darüber hinaus sind Neubauten und Umbauten nur noch dann durchsetzbar, wenn sie sich rechnen, nicht nur energetisch.
Wenn sich perspektivisch zeigt, dass wir hier mehr Kirchenglieder haben und wenn vielleicht mehrere Kirchengemeinden auch zusammenarbeiten können.
Das Erzbistum Hamburg plant mit einem Etat von 100 Millionen Euro. 85% der Ausgaben stehen von vornherein fest. Verbleibt ein Spielraum von 15 Millionen. Wie dieses Geld künftig investiert werden soll, wird gerade beraten. Fest steht aber auch, dass dem Erzbistum ein äußerst harter Sparkurs bevorsteht. Bis 2050 soll die Hälfte der Kosten eingespart werden. Es geht an die Substanz, so Erzbischof Stefan Heese. Auch im Bistum Hildesheim wird gerade erarbeitet, welche Aufgaben künftig noch geleistet werden sollen. Die Braunschweigische Landeskirche ist da schon weiter.
Die Landessynode hat sich Schwerpunkte gesetzt und dabei gibt es zwei zentrale Prioritäten. Das ist einmal die Arbeit in den Kirchengemeinden und zum anderen die Entwicklung eines theologischen Zentrums, wobei es dort stark auch zentral um die Fort- und Weiterbildung unserer ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter geht, aber auch den Draht und den Kontakt hin zur Gesellschaft insgesamt, weil dort auch politische Bildungsarbeit betrieben wird.
Sagt Jörg Meyer, Leiter der Finanzabteilung der Braunschweigischen Landeskirche. Er bringt auf den Punkt, was alle Kirchenleitungen bewegt. Wie kann man mit dem noch frei verfügbaren Geld den Draht zur Gesellschaft halten?
Der größte Teil geht natürlich in die Kirchengemeinden. Wir stellen aber auch natürlich Gelder für Investitionen zur Verfügung in den Kindertagesstätten, in den Schulen, aber auch in den sonstigen Häusern des Bistums, Bildungshäuser etc.
Wie im Bistum Osnabrück setzen alle Kirchen im Norden auf Erziehung und Bildung, also vor allem auf Kinder, Jugendliche und Familien. Auch Wohlfahrtsarbeit ist ein Schwerpunkt oder, wie etwa in der Nordkirche, vorbildlicher Klimaschutz. Fraglich ist nur, ob angesichts des bereits dramatischen Traditionsabbruchs all diese Anstrengungen noch fruchten. Auch macht die VW-Krise gerade deutlich, dass das Finanzierungssystem Kirchensteuer jederzeit kippen kann.
Aus unserer Kirchensteuerstatistik, die wir zeitnah, also monatlich erstellen, haben wir etwa seit März erkennen können, dass die Kirchensteuer aus dem Finanzamtsbezirk Gifhorn, in dem Volkswagen seine Steuern abliefert, dass die um etwa 12% zurückgegangen ist.
Das bedeutet 3 Millionen weniger für das Bistum Hildesheim. Auch der gesellschaftspolitische Druck auf die Kirchen steigt, räumt Rolf Krämer von der Hannoverschen Landeskirche ein.
Nicht auszuschließen ist natürlich, dass etwa in 50, 60 Jahren wir ganz andere Ordnungsvorstellungen in unserer Gesellschaft haben, sodass man dann darüber nachdenkt, die Kirchensteuer zu verändern.
Brigitte Lehnhoff berichtete. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Jederzeit nachzuhören ist diese Sendung auch als Podcast im Internet. Heute Nachmittag geht es auf NDR Info um 17 Uhr in der Reportage um Leben und Glauben in der Stadt. Der Titel: Die Kirche mittendrin. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.